Also gibt es überhaupt gebärfähige Frauen im Mansfeld? Ach,
das sind die besten Fans.
Penisbogenschützen. Nichts zu danken, Mike. Kaum etwas macht so viel Freude, wie Online-Unflätigkeiten rauszuhauen. Nicht wahr, jeder Facebook-Nutzer auf der Welt? Zu unserer aller Freude ist Alex wohlbehalten und keimfrei aus dem Urlaub zurückgekehrt, um sich zusammen mit Mike endlich für das Bundes- oder wenigstens Landesverdienstkreuz vorschlagen zu lassen. Das kann jeder, auch du. Ja, also los und vergesst euren Lieblingsintrosprecher nicht. Der will nämlich das Bundesverdienstmikro verliehen bekommen. Los geht's! Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 24.
Du siehst nur die Hälfte von deinem Bildschirm. Ach so, wegen deines Auges. Ja, sorry. Also kaufst du dir halb so große Bildschirme oder was?
Nee, ich setze mich doppelt so weit weg.
Ach so. Hast du dir auch schon mal überlegt, du könntest dir auch die Nase ein Stück abschleifen lassen. Das würde auch was bringen, oder? Jetzt so an Blickwinkel.
Das ist also wirklich mal eine ernste Frage an dich. Siehst du deine Nase? Weil theoretisch müsste die ja ausgeblendet werden, oder?
Das Hirn blendet die aus, aber man sieht sie ein bisschen, ja.
Ist ja interessant.
Also das heißt vielleicht, dass ich einen leichten Silberblick habe. Das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht.
Also du siehst so richtig deine Nase in 3D vor dir, ne?
Nein, das ist eine Wahrnehmung im Blickwinkel, nur in.
Ja, aber wie wenn man das aus zwei Blickwinkeln gleichzeitig hat, dann müsste es doch eine 3D-Nase sein, die man dann sieht in diesem riesigen Blickfeld, das man hat.
Eine 3D-Nase? Du siehst ja auch alles andere 3D.
Ja, keine Ahnung.
Also meine Nase ist nicht so groß, dass sie jetzt in meinem Blickfeld ist. Ne? Weil vielleicht solltest du da mal Pinocchio auf Twitch für ein Interview einladen. Keine Ahnung, aber man sieht das irgendwie schon. Also wahrscheinlich, ey, weiß ich nicht.
Wahrscheinlich das ist es nämlich wirklich wahnsinnig.
Arbeiten wir uns ja gerade an einem Thema ab, was in der Augenoptik seit 100 Jahren erledigt ist. Ich habe keine Ahnung.
Das ist ohne Witz die Überlegung, wie eigentlich die Welt aussieht mit zwei Augen, die versteht einfach keiner. Weil es ja für alle normal ist. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, was 3D sein soll.
Vielleicht also ist ja die Liebe deines Lebens schon fünfmal rechts an dir vorbeigegangen und du hast es gar nicht mitbekommen.
Na, was glaubst du, dafür remple ich ja ständig irgendwelche Leute an, denen ich dann näher komme, als die geplant hätten.
Ach so, naja, dann ist doch... Ist doch gut.
Ja, in Prag ist es nicht so oft passiert mit dem Anrempeln tatsächlich. Weißt du, woran das lag?
Nee.
Weil es Risikogebiet war und deswegen kein Schwanz in Prag war.
Ach so. Das war's,
es war so unfassbar entspannt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich glaube, es wird nie wieder so wenig Touristenverkehr in Prag sein. Also wir waren quasi fast komplett allein mit den Einheimischen gefühlt.
Apropos Verkehr, ich habe hier gerade das Postfach offen. Die allerneueste E-Mail.
Die Überleitung hier, herrlich.
Wir haben eine E-Mail gekriegt. Ich habe jetzt hab noch nicht auf. Warte, ich mach's mal. Da ist der Betreff Junggesellinnen und HSB.
Das passt.
Ist der Betreff. gut, das schneiden wir raus, wenn wir es nicht senden können. Ne? Keine Ahnung, wer weiß, was jetzt hier kommt. Lieber Mike, lieber Alex, ich komme gerade aus meinem ersten Urlaub in der Harzregion zurück. Leider habe ich das Sternenklang knapp um eine Woche verpasst. Dafür
um ein Jahr hat es verpasst. Um ein Jahr.
Guter Einwurf. Dafür aber viele spannende und wunderschöne Orte kennengelernt. Allerdings
in der Harzregion, okay. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja, zwischen Sorge und Elend bestimmt, ne? Immer dieser,
die liegen da, sind das nicht Nachbarorte?
Ich weiß es nicht genau.
da liegt nichts dazwischen.
Liegen nah beieinander, Sorge und Elend. Allerdings sind wir auch durch Mansfeld gefahren. Und ich verstehe jetzt, warum Mike sich vor Junggesellinnenabschieden aus dieser Gegend fürchtet. Also gibt es überhaupt gebärfähige Frauen im Mansfeld?
Ich wollte gerade sagen, eigentlich nicht.
Während des Urlaubs wurde ich immer wieder an euch erinnert, da überall die HSB-Werbetafeln zu sehen waren. Ist das noch Plakatierung von der Platte?
Oder? Ja, in Mansfeld hängt das einfach
noch. Allerdings musste ich lernen, dass das zwar schon irgendwas... Ach so, ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft. Dass es zwar schon irgendwas mit Schwermetall zu tun hat, dafür aber Harzer Schmalspurbahn heißt. Seitdem überlege ich, welche Bands man dem Genre Schmalspur-Metal zuordnen könnte. jetzt ein Satz, der ihn ehrt, natürlich nicht Mikes Kapelle. Danke für den wunderbaren Podcast und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Okay, alles klar. Ich dachte, jetzt kamen wir irgendwas in irgendwelche Vaterschaftstests oder so. Nee.
Weiß ich nicht, ob ihr Junggesellinabschiede irgendwie spielt.
Wir haben noch nicht bei Junggesellinabschieden gespielt. Nee, da hätte ich auch echt Panik davor, weil da wird, glaube ich, von dir als Band ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr erwartet, als nur live zu spielen irgendwie.
Na, da müsstet ihr dann so als die Village People verkleidet ankommen und dann dementsprechend auch ein bisschen tanzen.
Total. Also unser Gitarrist Alex, der hat in der Band Druckhammer mal gespielt, der Sänger hat sich immer nackig ausgezogen. Das wäre, oder Kassierer, das auch, kann ich auch für jeden Junggesellenabschied empfehlen, geht immer. Geht immer, da lernt man dann den eigenen Ehemann wertschätzen, glaube ich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne, dass man einfach nochmal eingenordet wird, wie schlimm es wirklich sein könnte.
Aber du
hast
ja gerade von Prag erzählt, weil er sie auch mit Urlaub hat. Wie war denn dein Urlaub? Wir haben jetzt lang nichts mehr von uns hören lassen, deshalb.
Das war das war das erste Mal seit 5 Jahren, dass ich tatsächlich so lange mal nichts gemacht habe. Und es verging auch wie im Fluge und ich habe es wahnsinnig gebraucht, ehrlich gesagt. Also nach dem Herbstreigen so hatte ich stresstechnisch, war ich auf einem Level, das musste ich dann tatsächlich mal runterfahren. Und es hat sehr gut getan und es war so typisch, ne, an dem Tag oder an dem Abend, bevor wir losfahren wollten, meine Freunde aus Aachen, ich bin mit Freunden aus Aachen nach Prag gefahren, die hätten quasi am nächsten Morgen um 6 gleich das Auto geholt von der Vermietung. Und da kam dann irgendwie 20 Uhr, rief mich mein Vater an und meinte dann so, du weißt aber schon, dass Prag jetzt Risikogebiet ist. So von wegen, also mit diesem Unterton, ja, du hast schon wieder Scheiße gebaut, mein Sohn, hättest du besser planen können. So ungefähr ist das immer, wenn irgendwas schief geht, ob ich was dafür kann oder nicht. Ne? Und dann habe ich dann so gesagt, nein, danke für die Information, aber das wird an meinem Plan jetzt nichts ändern, weil ich mir gedacht habe, das lasse ich mir nicht verderben dieses Jahr. Ja, und wenn es in Flammen steht, ich fahre da trotzdem hin.
Okay.
Und dann haben wir das natürlich durchgezogen, sind dahin und haben dann glücklicherweise festgestellt, dass erstens Corona scheinbar da nicht existiert. Also die Leute tragen Masken, wenn sie irgendwo drin sind. Und sie halten auch sporadisch Abstand. Aber halt ohne Druck und ohne Hysterie und ohne Angst, obwohl es ja ein Risikogebiet ist. Und dann kommt halt dazu, dadurch, dass es ein Risikogebiet ist, ist halt auch niemand da. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt, noch geringer als im hallischen Edeka. Also ich bin jetzt vor 2 Tagen wieder zurückgekommen.
Der hallische Edeka, habt ihr einen dort, oder?
Nein, wir haben einen, in den ich immer gehe und der ist so überfüllt mit Menschen und trotz allem, dass hier Corona so ein alltägliches Thema ist. Ich meine, ich bekomme auch jeden Tag mehrere Push-Benachrichtigungen über irgendwelche neuen Informationen zu Corona-Themen, wo ich mir denke, ich habe die nie bestellt, ich kann sie auch nicht abbestellen. Das interessiert mich auch nicht, was der Drosten jetzt für eine Auszeichnung für seinen Podcast bekommen hat. Also ich hoffe ja, dass wir auch irgendwann das Bundesverdienstkreuz für unseren Podcast bekommen. Stand da tatsächlich in dieser einen Pressemitteilung. Für die schnellen Entwicklungen zu Corona, wo ich mich gefragt habe, welche, die er jetzt persönlich gemacht hat, und für den Podcast. Also, hä? Es ist ein Podcast.
Na ja, gut. Also ich glaube, er hat schon, der hat schon auch wirklich viel, viel eigene Lebenskraft da reingesteckt, ne? Vor allem auch mit den Auswirkungen, die sie halt, stell dir mal vor, du bist da irgend so ein zwar schon in der Szene, aber in was für der Szene, renommierter Petrischalenschwenker, ne? Und auf einmal bist du die wichtigste Person in Deutschland, in ganz Europa.
Der arme Mensch, der arme Mensch war plötzlich die wichtigste Person in Deutschland. Was für ein unangenehmer Job, über sein eigenes renommiertes Fachwissen sprechen zu dürfen. Ist schon sehr anstrengend. Also da finde ich schon richtig, dass man da ein Bundesverdienstkreuz dafür bekommt.
Es kommt drauf an, zu wem du sprichst. Also für die ganzen Schwachmaten, die den jetzt in den Monaten angefeindet haben, da hätte er von mir noch das Verdienstkreuz am Bande mit Handstickerei bekommen. Ne? Also im Ernst jetzt. Also ich glaube, das E-Mail-Fach und die Mailbox von Christian Drosten, ich glaube, du willst noch nicht mal die von Kekulé haben bei dir in Halle. Ne? Also ist ja heutzutage jeder nach 5 Minuten googeln schlauer als ein Professor, ne? Auf dem Fachgebiet. Und ich glaube, was der da auf sich geladen hat, dafür hat er es schon verdient. Ne? Also da haben schon Leute, Kapitalistenschweine und was weiß ich, das Verdienstkreuz für viel, viel weniger und viel
Sachen bekommen. Das sollte man da vielleicht dazu sagen, dass dieses Bundesverdienstkreuz jetzt nicht wirklich an ernsthafte Leistungen gekoppelt sein muss, sondern an symbolische Tätigkeit.
Also, du kannst ja jeden dafür vorschlagen. Vielleicht sollten wir uns gegenseitig mal vorschlagen. Da gibt es ja eine Verleihungskommission. Ja, das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Und gerade, also wie gesagt, wie du im letzten Podcast sagtest, dir steht ja keiner im Weg in Sachsen-Anhalt rein kulturell. Auch von den kulturellen Errungenschaften ist es natürlich ganz einfach, dich da rauszustellen, dass du zumindest das Landesverdienstkreuz irgendwie erhalten könntest. Das könnte ich mir
Es gibt ein sachsen-anhaltisches Landesverdienstkreuz.
Bin ich mir relativ sicher. Also das gibt es eigentlich in jedem Bundesland, ja.
Das ist ja erstaunlich. Darf man das als Hallenser überhaupt bekommen oder nur, wenn man in Magdeburg geboren ist? Gut, das sind wieder Fragen, die führen uns viel zu weit.
Aber es gibt einen interessanten Brauch, zum Beispiel Helmut Schmidt, der hat die allermeisten Auszeichnungen nicht angenommen, wegen diesen alten Brauch der hanseatischen Zurückhaltung, dass Hanseaten oder Hamburger keine Orden fremder Herren annehmen. Ne? Und deshalb sind ihm auch ganz wenig Orden verliehen worden, und wenn ihm das angetragen wurde, hat er das immer abgelehnt mit der hanseatischen Zurückhaltung. Ist ein schöner alter Brauch, finde ich. Ja.
Davon habe ich noch nie was gehört. Siehst Aber du? Der Mann ist schon ein Geistesriese, muss man dazu sagen.
Ja, also er hat schon bei vielen Sachen auch echt Schwachsinn erzählt. Ne? Also ich bin ein riesen Fan von ihm, absolut, aber auch gerade zu seiner aktiven Zeit war auch schon nicht alles cool, was er gemacht hat, das muss man ehrlich sagen. Ja, das wird jetzt so ein bisschen überhöht.
Ja, gut, das ist natürlich richtig, genau. So, auf die Rückschau ist immer sehr milde.
Aber was der für Eier gehabt hat, also in dieser RAF-Landshut-Geschichte oder auch als Bürgermeister oder Dezernent war, weiß ich gar nicht, die Sturmflut damals in Hamburg und so, also der hat wirklich in Situationen Nerven gezeigt, also da würden Typen wie wir einfach jämmerlich zusammenbrechen, bin ich mir absolut sicher. Ne?
Und ja, also weiß man immer erst, wenn es passiert. Ne?
Das muss man ehrlich sagen.
Ja. Das weiß man immer erst, wenn es passiert. Ne? Die Zeit formt ja die Männer oder die Frauen, ja, wie man so schön sagt. Ja. Nee, wie war das jetzt? Es ging jetzt gerade nur um Urlaub. Nee,
du
also
von
tatsächlich.
Urlaub erzählen, genau.
Genau, um das Thema mal abzuschließen. Also, ich habe mich tatsächlich mal so anderthalb Wochen gefühlt, als wäre das ganze Jahr nicht passiert. Und das war wirklich psychologisch sehr entlastend. Und natürlich bedeutete das jetzt bei der Rückkehr dann auch sofort so ein Corona-Test.
Aber wie ist das dann so? Musstest du gurgeln, also, Abstrich oder wie lief's?
Die Dame, die mir da den Abstrich genommen hat und mir dann das Stäbchen in den Hals gerammt hat, fragte dann zwischendrin so verblüfft, macht Ihnen das eigentlich gar nichts aus? So. Naja, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass man nicht nach der einen oder anderen zu eskalativen Nacht sich nicht mal die Hand in den Hals gerammt hat, um dann am nächsten Morgen wieder lebensfähig zu sein.
Ist das so?
Naja, also Der junge Student, der muss ja um 8 wieder in der Uni sitzen. Da kannst du ja nicht bis um 5 saufen und dann. Naja, das gut, alte Tage, Alter, das würde ich gar nicht mehr verkraften. Nee, ich merke das. Ich höre immer so, ab 30 geht es bergab, aber ich meine, bei 25 ging es bei mir jetzt auch schon bergab. Seitdem fühle ich mich auch schon ein bisschen alt, so gefühlt.
Das wird alles noch besser, keine Angst.
Tipptopp.
Warte erstmal auf die Gelenkbeschwerden, die zu deinem Knie noch dazukommen werden.
Gelenkbeschwerden. Dass man dann irgendwann versteinert.
Und das steigert sich dann hin bis zu Denkbeschwerden und dann ist es dann auch irgendwann vorbei. Aber wie war dein
Feeling? Das sind dann die Getränkbeschwerden sind dann sozusagen die kleinsten Probleme.
Genau, also hat dir da eine mäßig attraktive Krankenschwester was in den Hals gerammt und die hat das nichts ausgemacht.
Genau, ne, da wurde dann sozusagen dieser Abstrich genommen. Und noch nicht mal 24 Stunden später hatte ich das Ergebnis online sozusagen. Und da stand dann negativ. Und das ist dann sozusagen auch gleichzeitig so ein Influenza-Test. Und ich würde behaupten, dass die das gar nicht so richtig auseinanderhalten können und dich einfach quarantinieren, wenn du Influenza hast oder irgendwas Ähnliches.
Also das sind doch völlig andere Viren. Ne? Ich glaube, das können
schon auseinanderhalten. Also ich habe keine Ahnung. Oder sie testen es gleichzeitig, um dir dann zu sagen, wenn du Symptome hast, die dazu passen, ob du dann vielleicht eine Grippe hast, beispielsweise.
Das kann natürlich sein, ja. Also ich glaube, die wollen das jetzt im Hinblick, keine Ahnung, Leute, die sowas interessiert, die sollen lieber zum Corona-Podcast wechseln. Wir haben ja keine Ahnung davon.
Ja, der ist ja auch prämiert. Ja, ne? Der ist auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Bundesverdienstkreuz, ja. Ich glaube, da beißt der Kekulé immer noch ins Kissen, dass er es nicht bekommen hat.
Da muss ich aber auch tatsächlich da einfach auch ein bisschen für Halle sein. Ne? Also es ist schon wieder ein Preis an einem Hallenser vorbeigezogen.
Ja, ich finde, der Kekulé macht das ja auch ganz gut. Aber er ist ja ein Münchner, ne? Ist ja kein richtiger.
Ja gut, er wirkt ja in Halle.
Er wirkt in Halle, ja.
Er wirkt. Ja, ich habe nicht gewirkt. Zurück zum Thema.
Du hast nicht gewirkt. Ich glaube, die wollen das jetzt halt im Hinblick auf den Herbst sowieso als Kombi-Test machen irgendwie. Wahrscheinlich ist das da ein Protokoll, was da so schon eingeführt wurde. Keine Ahnung. Na, aber das,
das
doch,
kann sein.
Und hat man da trotzdem nicht, wenn man zurückkommt, jedes Kratzen im Hals, jedes Kribbeln in der Nase irgendwie ein blödes Gefühl? Oder?
Ich habe ein blödes Gefühl, wenn ich durch die Stadt laufe oder hier in der Straßenbahn sitze. Ich hatte in Prag zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich irgendwie bedroht bin. Wirklich nicht.
Also ist es eher ein Tipp, ein Risiko, ausgerufenes Risikogebiet zu fahren, was seit einer Woche Risikogebiet ist. Das hat sich so rumgesprochen, dass da nicht allzu viele Touristen anzutreffen sein werden.
Das werde ich jetzt definitiv an dieser Stelle nicht sagen, weil dann... Aber es könnte sein, dass ich es vielleicht noch mal in Betracht ziehe, das so zu tun.
Ich verstehe. Ja, ja, na gut, das hat natürlich was für sich. Und dein Urlaubsfeeling an sich, weil du sagst, du hast da gar nichts gemacht. Musstest du dich da immer zurückpfeifen oder war das wirklich so, dass du überhaupt nicht auf den Gedanken an Arbeit gekommen bist?
In den ersten ein, zwei Tagen kamen ein paar Mails vorbei, die habe ich dann noch beantwortet. Aber ansonsten bin ich noch nicht mal auf die Idee gekommen. Also es war wirklich ein absolutes Runterfahren, das ich jetzt wieder sehr bereue, weil ich online-mäßig gerade bemerke, dass da halt sehr viel Reichweite flöten gegangen ist, vor allem bei Twitch. Aber naja, gut, es geht nicht ohne Opfer und ich habe das wirklich gebraucht. Und ich fühle mich auch viel... energetisierter als vorher und dadurch kann man dann halt auch einfach wieder besser und konzentrierter arbeiten.
Auch verkraften, fehlende Reichweite ist nur im Boxkampf schlimm. Ne? Aber
ja, oder bei Penislänge oder als Bogenschütze in Agincourt oder so oder
ja.
Als Schankmarkt auf der Wiesen oder ne? Wenn dann immer das Bier runterfällt, weil du nicht weit genug das rüberreichen kannst.
Ich glaube, daraus wird Orlando in der Anmoderation irgendwas mit Penisbogenschützen machen oder so.
Auf der Wiesen.
auf der Wiesen. Ja, ja. Nee, aber freut mich, dass dein Urlaub so schön war. Was hast du denn in Prag alles gemacht? Da hat man ja eher so das Problem, dass man da selbst in zwei Wochen nicht alles schafft, oder?
Na, ich kannte Prag ja schon. Ich war ja schon mal eine Woche in Prag und die meisten Dinge habe ich schon gesehen und gemacht. Und dementsprechend habe ich mich ein bisschen auf den Rest Böhmens konzentriert, also so Südböhmens. Und wir waren da sehr viel in den, also wir waren im böhmischen Paradies. Das ist so eine Landschaft mit, ja, wie soll man sagen, es ist im Endeffekt so eine Landschaft aus Steinstelen, quasi so ein Flusssystem, das sich mal eingegraben hat in so ein Sandsteingebiet. Ist ganz hübsch. Dann waren wir noch in der böhmischen Schweiz, das ist sozusagen der tschechische Teil der sächsischen Schweiz. Aha. Dann waren wir in Český Krumlov, was eine absolut beeindruckende Stadt ist, mit einer Burg, wie ich sie selten gesehen habe, über mehrere Gipfel verteilt. Und,
die liegt auch an so einem Flussmeander, oder?
Genau.
Das ist jetzt wirklich, mir hat ein Kumpel eine Ansichtskarte, weil er da irgendwie paddeln war und der hat in seinem Leben noch nie was von der Stadt gehört und ich natürlich auch nicht. Und jetzt höre ich das zweite Mal innerhalb von einer Woche was von dieser Stadt. Das sind manchmal wirklich so Koinzidenzen. Krass, ja, muss total schön sein. Da war auch absolut fasziniert davon und hatte noch nie was davon gehört.
Also Český Krumlov ist wirklich... Im Vergleich zu den Städten, die ich in Deutschland kenne, ist das schon noch ein Stückchen beeindruckender. Das kommt aber auch daher, dass in Tschechien scheinbar die ganzen Innenstädte niemals bombardiert worden sind oder zerstört worden sind. Mein Eindruck. Es war sehr schön, wir waren noch in Kutná Hora. Tatsächlich habe ich auch ein Anschreiben bekommen, dass wir uns mal mit Knochenkapellen auseinandersetzen sollten. Habe ich von einer Doktorin ein Traktat bekommen, warum das Thema für uns unbedingt notwendig ist. Und da können wir uns auch gerne demnächst mal auseinandersetzen.
Ja, als Podcast.
Als Podcast, ja. Ich finde es nämlich auch sehr interessant.
Also ich kenne nur diese eine Bekannte da, ne, die da auch in
der Nähe von Prag ist. Kutná Hora ist das.
Ah, okay. Also da war genau. Ich noch nicht, aber da habe ich schon... gut, gibt es ja was weiß ich, von Plattencover bis sonst was.
Was ich da halt am interessantesten finde, ist der Gedanke, wie würde uns das denn vorkommen, wenn das jetzt jemand machen würde? 35.000 Leichen zu Kunstgebilden aufstapeln in einer Kirche.
Naja gut, das ist ja, befasse ich mich ja in meinem Wissens- und Kulturgeschichte-Studium mit solchen Fragen. Das ist schon... wo ist diese Grenze, das ist natürlich gesetzlich, ist das definiert, ne, im Bestattungsgesetz und was weiß ich, aber jetzt rein ethisch gesehen, ne, dass du einen Leichnam im Museum ausstellen kannst, wann ist das pietätlos und wann ist es wissenschaftlich interessant irgendwie, ne? Das ist ja.
Naja, wenn du Knochen und Schädel zum Wappen derer von Schwarzbach zusammenbaust, dann ist es eher geschmacklos als Kunst, finde ich.
Ja gut, das weiß ich, wenn es.
Das waren übrigens auch die Herren von Český Krumlov.
Also
die waren die sogenannten Könige von Südböhmen.
Aha, na, war ja. kein armer Landstrich, ne?
Nee.
Alter, das ist aber eigentlich schon fett, wenn du aus den Knochen deiner Feinde dein Familienwappen bauen lässt. Ist jetzt nicht total sympathisch, aber ist schon fett.
Da waren jetzt nicht die Feinde. Waren halt Pesttote und da waren auch noch 7000 Leichen in einer Schlacht, die in der Nähe stattfand. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Krieg das war tatsächlich. Das habe ich vergessen. Da möchte ich jetzt keine Spekulation anstellen. Ach, Hussiten. Okay. Die Hussitenkriege da irgendwie.
Ach, die. Ja.
Naja, das war doch hier quasi Reformation. Mhm. Ne? Also quasi im Zuge dieser ganzen Reformation.
Also wenn das heute jemand machen würde, käme es, glaube ich, drauf an, wie alt die Knochen sind. Ne? Weil rein von der Präsentation her oder so gibt es ja in verschiedenen Museen, dass da Knochen und Leichnam jetzt nicht mit einem künstlerischen... aber schon mit einem wissenschaftlichen Anstrich, aber höchst dekorativ präsentiert werden, so will ich es mal sagen. Ne? Und da ist die Grenze schon auch oft erreicht, wo man denkt, boah, das hätte man jetzt rein, wenn man nur der Wissenschaft das Wort reden will, auch anders präsentieren können. Hier geht es darum, dass die Leute geile Fotos schießen können und das auf dem Flyer cool aussieht. Ne? Also da gibt es schon Präsentationen und da spielt es für mich auch keine Rolle, ob das ein 4000 Jahre alter Fürst ist oder ob das ein Leichnam aus dem 17. Jahrhundert ist irgendwie. Ne? Also die Pietät sollte man dann schon Frage, versteinerte Knochen oder Abdrücke von Knochen oder irgendwie, das ist ja dann eigentlich gar nicht mehr der Körper, der Korpus an sich, ne?
Also ich glaube, das ist wirklich zeitlich abhängig. Ist ein Skelett aus dem 17. Jahrhundert tatsächlich noch Mensch genug, dass es was mit Pietät zu tun haben kann?
Eigentlich schon, ja. Ich meine, es ist ja irgendwie, ich fand das auch total würdelos, wie damals der MDR, als sie hier der Schiller-Code oder irgendwie, als sie da auf die Schliche kommen wollten, ob das nun der richtige Schiller-Schädel ist in dem Sarg da in Weimar in der Fürstengruft und so weiter, ist schon, ja, auch Goethe und Schiller, da irgendwie, gut, Schiller ist ja in dem Sarg gar nicht drin, aber die liegen da in Weimar in der Fürstengruft nebeneinander, du kannst da hingehen. Kannst dich vor die Särge stellen. Ich hätte beinahe gesagt, kannst dran klopfen. Darfst du natürlich nicht, aber könntest du. Stell dir mal vor, nur weil du einer oder wahrscheinlich der bekannteste und größte Dichter Deutschlands bist, bist du dein Leben lang irgendwie ausgestellt.
Dein Tod lang.
Dein Tod lang. Sorry, das ist eine blöde Formulierung. Ein Leben lang in dem Zusammenhang. Aber bist du dein Tod lang öffentlich ausgestellt als Ausstellungsstück und bist nicht in deiner Familiengruft oder in der Gruft deiner Lieblingsgeliebten oder wie immer das bei Goethe auch ist irgendwie. Also das ist übrigens immer eine Reise wert, die Fürstengruft in Weimar. Also muss ich ehrlich sagen, das ist auch eine...
Gut, die Frage ist natürlich, ob das Goethe nicht eigentlich auch gewollt hat, so. Also über den Tod hinaus angebetet werden. Also ich unterstelle ihm, dass ihm der Gedanke gefallen hätte.
Ja, ach du, ey, so Publicity geil war der gar nicht, wie man das vielleicht immer glaubt. Also ich habe nur neulich eine interessante Deutung gesehen. Seine letzten Worte sollen ja gewesen sein, mehr Licht.
Ja.
Und da hat dann, glaube ich, der Kammerdiener von ihm oder so kolportiert, es war halt echt unverständlich genuschelt. Und er glaubte wohl, dass er gesagt hat, mehr liest hier so schlecht mit seinem hessischen Dialekt. Und das Einzige, was davon noch zu verstehen war, war so mehr liest hier so irgendwie. Also das ist so eine Deutung, fand ich auch ganz interessant, wie so ganz banale Sachen, aber Goethes letzte Worte können ja nicht sowas gewesen sein, um Gottes Willen. Ne?
Nee.
Deshalb wird da auch immer ganz viel verklärt und ich glaube, genauso weit ist die heutige Präsentation vom letzten Willen Goethes auch entfernt.
Ne? Also Fakt ist, dass egal wo ich hinkomme, Goethe auf jeden Fall schon da war und mit einer entsprechenden Gedenktafel geehrt wird. Egal wo.
Ja, ob das war total Böhm ist oder
ja. Ja, das ist faszinierend. Ne? Also nicht nur in allen meinen Studienbereichen bewegt er sich, es ist auch in ganz Mitteleuropa kommt man da nicht umher. Also beispielsweise am Gardasee in, jetzt weiß ich den Namen nicht, war so eine Burg am Gardasee und wir stapften da die Burg hoch. Und ich dachte so, ach, die Nase kennst du doch. Und da hing da einfach ein Goethe-Schild. Genauso jetzt an der Burg, die ich da jetzt in Böhm besucht habe, hing auch ein Goethe-Schild. Wo ich mir dachte, das kann. Und meine Deutschlehrerin damals hat sich zum Spaß gemacht. Die hat an das Klassenzimmer ein Schild gehangen. Hier war Goethe in Klammern unten drunter nie.
Ja, genau. Es ist so ein Scherzartikel, der hier in den Touristenläden in Weimar verkauft wird. Mein Lieblingsartikel sind allerdings zwei solche Backhandschuhe, ne, so Hitzeschutzhandschuhe für den Backofen, wo Faust 1 und Faust 2 draufsteht.
Das wäre doch für Boxhandschuhe
ja,
super.
Ja, finde ich ziemlich geil. Und neulich bin ich auch ultra ins Grübeln geraten.
Du könntest dich ja als Boxer Punchline nennen. Das wäre schon mal ein guter Name und dann halt alles irgendwie so literarisch beziehen, was du so für Moves machst.
Ich bin neulich allerdings in einem antiquarischen Buchladen irgendwie ins Stutzen geraten, weil da war Goethes Faust in 3 Bänden. Und ich dachte, hä? Aber da war der zweite Teil war über 2 Bände aufgeteilt. Aber es war so auf den ersten Blick wie Goethes Faust 3 Bände. Dachte ich auch, ist so ein Scherzartikel, dass so Band 3 ein Notizbuch ist oder irgendwie. Oder man kann selber weiterschreiben. Aber fand
ja,
ich.
Ja, der Prolog oder so. Oder ja. Das,
aber
20 Jahre später.
Also, Goethe geht natürlich mit seiner Omnipräsenz vielen auf den Sack. Aber man muss schon ehrlich sagen, es war echt ein geiler Typ. Ohne Mist. Also was der alles gemacht hat, probiert hat und so weiter. Und es gibt auch in seiner Biografie total interessante Facetten. Ne? Zum Beispiel, weil du gerade die Italienreise von ihm hattest. Viele Biografen sind der Meinung, dass er auch auf der Italienreise mit einer jungen Römerin erst in dem hohen Alter das erste Mal richtig Sex gehabt hat.
Ach.
Ja. Also Goethe war, wenn man so, das haben viele versucht, psychologisch so ein bisschen aufzudröseln, der hat die richtige Liebe immer nur so in der unerfüllten Liebe gefunden und hat deshalb immer so unerreichbare Frauen von Entfernung angeschmachtet.
War das so ein Sheldon Cooper?
Ja, das zieht sich so ein bisschen durch seine Biografie, zumindest bis zu seiner Zeit, als er da hoher Staatsbeamter in Weimar war, da war er künstlerisch nicht so groß tätig und wollte sich dann ja auch erst mit der Italienreise wieder aus diesem Schaffenstief befreien und hat ja dann nochmal diesen Ultra-Kick gekriegt. Ne? Aber da hat sich ja auch als, ich weiß es gar nicht, diese Marienbader Elegien oder wie immer man es auch ausspricht, da nochmal geschrieben, da war er ja als, glaube ich, fast 70-Jähriger oder so nochmal in eine 17-Jährige verliebt. Ne? Und das war natürlich auch ein Ding der Unmöglichkeit, aber was er da dann vom Stapel gelassen hat, literarisch in dieser Sehnsuchtsphase, das ist natürlich der Hammer gewesen. Ne? Also war schon ein krasser Typ, der Olle Goethe, muss man ehrlich sagen. Und ich finde es besonders interessant, dass heutzutage sein Leben fast faszinierender ist für die Leute als die Werke, die er geschaffen hat. Ne? Weil wer liest heutzutage noch was vom Goethe im Original irgendwie? Also man hat ja meistens mit Bearbeitung im Theater zu tun oder wenn da Stoff mal aufgegriffen wird. Oder Goethe selbst ist der Star mit seiner Biografie und gar nicht so sehr die Werke, die er geschaffen hat.
Ja, ich meine, weil ja alles drumherum diesen Nimbus der Übermenschlichkeit mit sich bringt.
Ja, ja, also.
Und wenn man ja. So, sag mal, die Einschlagdichte seiner Leistung dann irgendwie auch betrachtet, ist das ja auch schon übermenschlich.
Absolut, aber es ist halt ein Geist gewesen. Da sind so viele Sachen zusammengekommen, ne? Also wirklich ein so großer Geist, der aber auch die ökonomische Unabhängigkeit und auch dann später sogar noch die Förderung hatte, einfach mal loszulegen. Ne? Selbst jemand wie Christian Drosten oder so, der ist die Hälfte, der eine totale Koryphäe ist auf seinem Gebiet, aber solche Professoren sind die Hälfte ihres Berufslebens mit den Stellen von Förderanträgen beschäftigt.
Ich bin gespannt, ob es dereinst Schilder gibt, wie hier war Christian Drosten im Juli 2020.
Sicherlich nicht.
Aber sie werden auf jeden Fall sehr, sie werden nur in Deutschland existieren, weil konnte ja nirgendwo hin.
Nee, aber verstehst, was ich meine. Ne? Da hinkt jetzt natürlich der Vergleich absolut. Aber wenn du jetzt einen großen Künstler unserer Zeit nimmst oder so, der hat sicherlich mehr ökonomische Sorgen, als es Goethe gehabt hat. Und alle anderen kreativen Geister seiner Zeit war das ja auch so. Ne? Jemand wie Schiller oder so hat ja auch Zeit seines Lebens, bis ihm dann irgendwelche Freunde dann so eine Pension gewährt haben oder er die Professorenstelle dann endlich gekriegt hat.
Ja, ich würd jetzt nicht behaupten, dass es allen so schlecht ging. Also mit Blick zum Beispiel auf ich weiß ja nicht jetzt, ob es bei Goethe tatsächlich ähnliche Geschichten gab, aber bei Dumas beispielsweise, der ja in seiner Wirkungszeit 500 Romane oder so verfasst hat, der hatte ja Schreibstuben und der war zur Zeit seiner größten Präsenz war ja reich, der hatte ja ein Schloss und alles, sich selbst erarbeitet dadurch. Das war schon möglich, in der Zeit auch mit Literatur erfolgreich zu sein, wenn man eben das...
Ja, also das meine ich ja, das kommt bei Goethe glücklich hinzu, dass er kam, ich glaube, sein Vater war auch Chefjurist oder Schultheiß da in Frankfurt und so, also der kam aus einem reichen, gutbürgerlichen Haushalt, ne? Also das war oder nicht mal gutbürgerlich angeadelt sogar, aber das ist trotzdem so jemand, eben zur Kreativität und nicht zur Etikette sich selber erzogen hat. Das ist ja die riesengroße Leistung und der Glücksfall. Ne? Klar, aber was weiß ich.
Gut, das geht dann aber einher mit dem großen Geist, weil Etikette und Adelstamtam reicht einem solchen Geist ja nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, da hast du recht. Also, der hätte es in seinem Leben am Anfang zumindest einfacher haben können, indem er da in die Fußstapfen seiner Familie tritt. Da gebe ich dir recht. Das ist wahrscheinlich vielleicht sogar die größte Leistung Goethes, sich da ein bisschen emanzipiert zu haben. Aber hat ja dann relativ schnell auch Fans gefunden, die ihm auch das Geld hinten reingesteckt haben.
Das sind die besten Fans.
Deshalb, ja, aber trotzdem, ich hab Hochachtung vor dem. Man merkt immer nur, dass die Leute so ein bisschen ins Gesicht verziehen, wenn man immer wieder mit Goethe ankommt oder so. Aber ist halt omnipräsent der Gute, besonders wenn man aus Weimar kommt. Ne? Ja, ist ja klar, wirst du so oft auf Händel, wirst du ja sicherlich nicht angesprochen, wenn du Halle erwähnst, oder?
Ja, aber wenn du in Halle bist oder die hallische Existenz überdenkst, dann bleibt ja außer Händel auch nicht viel übrig. Und der hat sich ja vor seiner Volljährigkeit hier verpisst. Also
ja gut, in England sammelst du gut Punkte mit dem, glaube ich, ne? Oder?
Also was Übersee ganz gut funktioniert, ist, glaube ich, Lionel Feininger und die ganze Brücke-Malerei hier. Also das Museum hier in der Moritzburg ist ja tatsächlich recht renommiert für Impressionismus auch. Ist nun leider der Stil, der mir am allerwenigsten gefällt.
Echt?
Ich bin eher so der Expressionist.
Okay. Ja, gibt ja gut, also Feininger, also als Impressionist.
Nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber das Museum ist ja dem Impressionismus gewidmet.
Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, Feininger ist ja eher so
Kubismus,
Bauhausrichtung fast schon. Ja, klar, aber ich habe übrigens das erste Mal ein Feininger-Bild im Museum of Modern Art in New York gesehen, als ich da irgendwie hing da ein Bild Gelmroda 3 oder so. Und nicht wie Gelmroda, wirklich das Nest, in dem ich wohne, sozusagen. Oder ein paar Meter daneben.
Ach wirklich, ja? Das ist
bei der Ecke? Hat diese Dorfkirche, die sieht wirklich relativ bizarr aus. Die hat einen sehr, sehr hohen Turm. Ne? Also so eine relativ flache Kirche und einen riesen Turm da drauf gesetzt, der ganz skurril nach oben geht. Und das hat er natürlich in seinem kubistischen Stil ganz oft gemalt und war ein reizvolles Motiv für ihn. Da hat ja viel in der Weimarer Gegend gemalt. Und das war da, fand ich schon krass. Also, da war ich so ein bisschen stolz, muss ich ehrlich sagen. Ne?
Auf so die Kirche in Gelmroda.
Ja, also wenn du das da auf einmal in New York in so einem absoluten Top-Museum sowas siehst, so der quasi deine Heimat, da war ich schon einigermaßen stolz drauf, auf jeden Fall. Aber
auf deine Heimat, ja.
Bewirbt sich jetzt, deine Lieblingsstadt Magdeburg bewirbt sich ja jetzt für die Kulturhauptstadt Europas.
Ja, bewerben kann sich ja grundsätzlich erstmal jeder, oder?
Ja. Ich fand allerdings einerseits, ich glaube, The Power of Attraction oder irgend so einen Slogan haben die. Die Anziehung.
Ach, wegen dieser scheiß Kugeln da.
Ja, und ich habe überlegt, ob das für Gott. Die Leute nicht ein bisschen zu weit hergeholt ist. Ich meine, was bilden die sich ein, dass da jeder hier Gericke und Magdeburger Kugeln und da die Eckpunkte da kennt in der Stadtgeschichte? Oder das fand ich so ein bisschen Rohrkrepierer-mäßig. Einerseits ein geiler Gedankenblitz, ne? Das da irgendwie miteinander zu verbinden. Andererseits auch so ein bisschen bemitleidenswert, provinziell, dass man glaubt, das würde bei so vielen Leuten zünden. Ne? Also, ich weiß es nicht. Aber vielleicht Ist es also die Story, die man dazu erzählt?
Ich meine, wer kennt denn dieses Experiment? Also außer im Physikunterricht in Sachsen-Anhalt wird das vermutlich nie angesprochen.
Ich kenne es tatsächlich, ich habe, glaube ich, das erste Mal damit zu tun gehabt, von einem Kupferstich. Das war eher kunstgeschichtlich, dass ich diesen Kupferstich da behandelt habe. Da wurde die Szene so beschrieben und da ist ja schon interessant, ne? Also kann man ja nicht anders sagen, aber gut, wie viele Physiklehrer heutzutage den Kindern das dann noch irgendwie als Magdeburger Kugeln beibringen oder so, so dieses Grundprinzip natürlich.
Und damals wurde in Magdeburg das Vakuum erfunden. Und es ist bis dahin da geblieben.
Und es ist kulturell bis heute dort geblieben. Ja, ich habe gute Freunde in Magdeburg, die verprelle ich hoffentlich nicht hier mit dem Podcast, aber die können da, glaube ich, auch drüber lachen.
Du hattest gute Freunde.
Ich hatte gute Freunde in Magdeburg. Ist allerdings, muss man ehrlich sagen, der einzige Ostverein, der jemals einen Europapokal geholt hat. Ne?
Das ist dein Thema, Mike.
Ja, aber ist eine Leistung, die durch die DDR-Geschichte hin absolut singulär ist und anerkannt werden muss. Und als Anhänger von einem anderen traditionellen Ostverein muss man das neidlos zugestehen. Das sei mal hier an der Stelle gesagt. Vielleicht schwillt ja dann doch jemand noch die Brust stolz.
Oder der Kamm in Jena.
Oder der Kamm in Jena. Ja, Jenas größter Moment der Vereinsgeschichte ist eine Niederlage im Europapokalfinale. Ist tatsächlich so.
Aber zumindest waren sie da.
Ja, das war auch so eine Geschichte. Das hat irgendwie die UEFA oder wer immer da verantwortlich war, nach Düsseldorf gelegt, das Finale. Carl Zeiss Jena gegen Dynamo Tiflis in Düsseldorf. Kannst du dir vorstellen, wie viele Zuschauer dort waren?
Dynamo Tiflis.
Das wäre in Budapest oder in Warschau oder so, wäre das ein Pilgerort geworden oder in Prag. Ne? Da wären hunderttausende Fans dort gewesen. In Düsseldorf haben da, glaube ich, so 6000 Leute gegähnt und haben sich da den Kick angeguckt. Ja, die deutsch-deutsche Geschichte hat vieles zerstört, muss man ehrlich so sagen. Wir kommen jetzt wieder auf ein leichteres Thema. Gib mir mal einen Anstoß.
Ist das für dich jetzt schon, um in der Fußball-Symbolik zu bleiben? Nee, ist das jetzt ein emotional schwieriges Thema für dich gewesen oder wie?
Ja, was heißt emotional schwierig? Es ist schon mit Schwermut irgendwie, ne? Also es ist ja nichts, was ich jetzt als Kleinkind da irgendwie bewusst mitbekommen habe oder so. Aber also es würde zur Coolness von einem Verein, also Carl Zeiss Jena ist so cool, dass sie eigentlich hätten die das Ding gewinnen müssen, ne? Und das ist so was, dem wir hinterher trauten, was nie wiederkommt. Es ist ja nicht Bayern München oder irgendwas, es ist ein Viertliga-Verein.
Ja, das ist ja aber genauso, wie wenn du jetzt Böhm nachtrauerst oder so.
Trauert man Böhm nach? Ich weiß nicht.
Na, also nachdem ich jetzt da war, schon schade.
Meinst du so als Knecht auf einem Landgut im alten
Deutschland,
Böhm war das geil?
Ich wollte gerade sagen, Deutschland in den Grenzen von 1218 oder so.
Nee, Thüringen in den Grenzen von 534.
War das vorm Schmalkaldischen Krieg oder danach?
504, war der Schmalkaldische Krieg, da war doch 1540 oder irgend sowas in der Dreh.
Hey, war der nicht viel älter? Warte, das muss ich jetzt mal googeln.
Da ging es doch. Das? Also das muss nach der Reformation gewesen sein, weil es da Katholiken, Evangelien ging.
Tatsächlich?
Schmalkaldische Bund waren Evangelien und der Kaiser Karl der, berichtige mich, der Fünfte,
glaube ja. ich. Ja, dann verwechsel ich dieses Scharmützel.
Ja.
Wo ging es denn? Warte mal.
Es gab da nochmal einen Erbfolgekrieg irgendwie, ja, irgendwas, aber das war früher, aber
ich,
das...
Ich verwechsle das, das war... Oh, da muss ich mal langfristig recherchieren, weil ich auf der Suche nach der kulturellen Identität meiner Herkunftsstätte, also so quasi Querfurt und die Ecke, mich mal tief reingebohrt habe, was denn da eigentlich jetzt der ursprüngliche... Verband war. Was war das zugehörig? War das sächsisch? War das thüringisch, wem gehörte das? Ja, ich habe es nicht so richtig rausgefunden, aber da gab es in dem Bereich irgendeinen Grenzkonflikt, weswegen die Befestigung in Querfurt überhaupt erst errichtet worden ist. Mhm. Und da gab es auch irgendwie einen Krieg, das muss ich nochmal klären. Da ist das in meinem Kopf ein bisschen durcheinander also gekommen mit dem Schmalkaldischen Krieg.
Krieg gab es ja immer, ist auch wahnsinnig schwer, da durchzublicken bei den ganzen Scharmützeln, die es da gab und den Zerspreiselungen. Also bevor da die Primogenitur sich da so richtig durchgesetzt hat, da wurde ja auch jedes scheiß Fürstentum oder Herzogtum oder Grafschaft wurde dann ja nochmal geteilt, wenn einer drei Söhne hatte und ja. Völlig daneben, aber umso interessanter. Aber dem alten Böhm hinterher trauern, ich glaube, ja, das ist so eine Vorstellung, die man da irgendwie hat, so von der heimlichen Stube mit böhmischen Knödeln und alles ist schön. Ne? Irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, es war da im Mittelalter genauso scheiße wie woanders.
Naja, im Mittelalter war es, glaube ich, überall scheiße. Oder wir haben einfach keine Ahnung, wie es da wirklich war. Wer weiß.
Vielleicht hatte man einfach. Ich habe nicht viel Ahnung, nee, weiß ich nicht.
Nö, ich meine, grundsätzlich im Mittelalter, vielleicht hatte man da aufgrund anderer Ansprüche einfach. War man viel genügsamer mit den Dingen.
Also
und vielleicht
ich stelle mir
doch
das so
glücklicher.
Vor, wie das beim Herbstreigen war.
Ja?
Ja.
Auch schön mit Wildschweinbraten.
Genau,
und bist da
hingegangen Drachen zum Elektrokocher und hast dir da ein Stück Wildschweinbraten rausgeholt als Veganer. Ich glaube, Veganer im Mittelalter bist du leicht über die Runden gekommen. Die haben ja eh fast nur Grütze gefressen, das gemeine
Eben.
Volk, oder?
Ja.
Also,
da waren ja alle zwangsläufig größtenteils vegan.
Ja.
Ne?
Ja, aber da
zurück
wärst
ins
du
Mittelalter.
Schon
das ist das, was ihr wollt. Zurück ins Mittelalter.
Zurück ins Mittelalter, nee. Das verstehe ich immer nicht, warum Leute das wollen. Deshalb, das ist mir so. Ach, nee. Aber wollen wir nicht schon wieder das Thema anschneiden? Das ist mir da wirklich zu.
Das Mittelalter oder.
Nee, dass ich das nicht so richtig leiden kann. Das ist irgendwie.
Oder diese neofaschistischen Dorfsiedlungsprojekte, die es mittlerweile hier im Osten überall gibt, die sich sehr gerne dieses alte Böhmen zurückwünschen würden.
Gibt es zumindest da so viele oder ist das so ein bisschen?
Naja, man hört ja immer von irgendwelchen Siedlungen in Brandenburg oder in Sachsen oder irgendwelchen einzelnen Wohneinrichtungen in Sachsen-Anhalt.
Ja, natürlich.
Nicht,
also du
Thüringen
kannst
aussieht.
Mittlerweile auch im Thüringer Wald, ne? Du kannst da Bauernhöfe und Häuser kaufen. In irgendwelchen gottverlassenen Gegenden für ultra wenig
Geld. Ja, umsonst
Geld,
eigentlich.
Also im Prinzip
klar.
Für umsonst. Und wenn du, was weiß ich, ein rechtsradikales Klamottenlabel oder irgendeinen Musikversand hast oder irgendwas, du kannst das auch vom Dorf aus betreiben oder so. Warum soll ich da nicht so eine Community aufmachen? Das ist dann schon ein bisschen beängstigend. Ja, das glaube ich allerdings. Und ist ja auch nicht so, dass die alte Dorfbevölkerung da immer völlig anderer Meinung ist. Ne? Hm. Muss man ja auch ehrlich sagen. Also das wird mit der, in Thüringen sagen wir immer so, Wolfs Erwartungsland dazu, zu diesen völlig Gegenden, die bald entvölkert sein werden. Also da wird es noch ganz, ganz viel geben. Und ich glaube, in Brandenburg oder MacPom ist das ja sogar noch mehr, oder? Also
für MacPom kann ich jetzt nicht sprechen, aber man hört ja aus Brandenburg solche Geschichten auch oft. Und da gibt es ja auch, da ist ja die Bevölkerungsdichte auch, glaube ich, wie ist die dann? Ist sie noch geringer als in Thüringen? So in der Gänze?
Das
glaube
ich
schon.
Nicht. Keine Ahnung.
In Thüringen
gibt es
bestimmt
Thüringen hat auf jeden Fall weniger Einwohner. Aber wie das mit der, also ja, ich sag mal, je näher man an der tschechischen Grenze ist, umso dichter ist die Bevölkerung im Osten. Aber es hat eher was mit Crystal Meth zu tun.
Ach so, darauf wolltest du hinaus, ich verstehe. das war auch mein Running Gag in Prag, aber ich habe tatsächlich nur sehr wenige Meth-Opfer gesehen.
Aber du hast so ein mittelalterliches Meth-Labor hast du besucht, habe ich gesehen in deiner Timeline.
Tatsächlich,
so ein
tatsächlich. Das witzigerweise war das aber, ging es da um Opium.
Aha.
Ja, für den damaligen Regenten Rudolf II., ich weiß es gerade nicht, der wohl ein Fan der Alchemie war und für kurze Zeit die Alchemie-Handhabung liberalisiert hat in Prag. Ja, die haben sozusagen wegen seiner vielen Habsburger-Inzestleiden da viele Vitalitätstränke mit Opium gebraut, um ihn da so Linderung zu verschaffen. Augen, ja. Nee, der hatte wohl aber auch regelmäßig einfach nur Schmerzen.
Ja, gut, das kann schon.
Also es ist keine Ahnung, was der. Also es klang in der Führung, die ich da mitgemacht habe, echt so, als ob der einfach völlig lebensunfähig war, weil einfach alles kaputt war.
Naja, gut, durch die Inzest, da gehst du auch mal zu deinem Oma, Onkel, Opa, Papa, Mama und sagst, mir tut was weh. Ja, ne, damals hat man natürlich den Blick noch nicht so gehabt für den Genpool. Ne?
Also die Bevölkerungsdichte in Brandenburg ist übrigens so um die 60 bis 70 Einwohner je Quadratkilometer. In Deutschland ist der Schnitt irgendwas bei 365, wenn ich mich nicht irre.
Okay, das sind ja fast schon skandinavische Werte, oder? Da gibt's, nee, das ist noch weniger.
Ja, also Finnland beispielsweise, da weiß nicht, ob die das überhaupt noch ausrechnen.
Du, aber das gibt es dort auch solche Tendenzen. Ne? Also in Schweden, da gibt es wirklich auch Siedlungen oder so. Da wirst du nicht einen Menschen mit ausländischen Wurzeln oder so irgendwie wohnen sehen. Und da haben die Leute da auch ein Auge drauf, dass das so bleibt. Ne?
Gut, aber vielleicht... Aber liegt das nur an der Fremdlingsthematik oder tatsächlich an rassistischen Gedanken?
Das hat schon auch rassistischen Hintergrund, ja. Also es haben ja mehrere Leute berichtet, die länger in Schweden gelebt haben, dass man da auch, wenn man als Deutscher mal eine Wohnung sucht oder so, dass da auch vom Makler mal gesagt wird, na, sie würden hier ja ganz gut reinpassen.
Ach so, ich wollte gerade sagen, es kann ja jetzt nicht sein, dass man da als Deutscher in Schweden irgendwie abgelehnt wird.
Naja, also so ein tolles Verhältnis war es mit Schweden auch nicht. Ne? Die haben damals im Zweiten Weltkrieg, ja, die waren dann froh, dass sie sich immer so noch wegbaldowert haben und nicht wie Norwegen irgendwie besetzt waren oder wie Finnland. Aber Finnland ja sogar am Anfang zusammengekämpft haben, auch total interessant.
Ich wollte gerade sagen, da gab es doch eigentlich Verbrüderungsgedanken.
Ja, nö, die mussten dann von einem Tag auf den anderen gegen die Deutschen kämpfen, mit knirschenden Zähnen. Also das hat dann Stalin schon, aber das gab es ja mehrfach im Zweiten Weltkrieg, war mit Rumänien ja auch so, als dann irgendwo da unten in Bessarabien dann der Vorhang gefallen war für Rumänien, für die rumänischen Armeen, mussten die auch Deutschland den Krieg erklären. Und dann hast du dann am nächsten Tag gegen deinen Kameraden sozusagen gekämpft. Aber so ist nun mal Krieg. Nicht der schmalkaltische, sondern der richtige. Ne? Absolut.
Möchtest du jetzt die Bedeutung des Schmalkaldischen Kriegs als Krieg negieren, oder wie?
Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute den überhaupt kennen. Also, ich weiß da nur so zufällig drüber, weil ich mich da im Studium mit befasst habe und halt nicht allzu weit weg von Schmalkalden komme. Ist übrigens eine echt interessante Stadt.
Also ich kenne Schmalkalden nur. Städtchen. Ich kenne dich nur, weil da Vita-Cola herkommt, tatsächlich.
Stimmt, Thüringer Waldquell, ne? Hat da den Hauptsitz. Geiler Stoff. Thüringen, einziges Bundesland, in dem Coca-Cola nicht Marktführer ist. Ne?
Ja, ein kleines thüringisches Fleckchen.
Ja,
leistet
ja.
Widerstand.
Nee, ist schon geil. Jetzt sollten wir uns auch echt sponsoren lassen von Vita-Cola, wenn wir da.
Also ich würde mich jederzeit von Vita-Cola sponsoren. Das kann ja nicht sein, dass die nur Clouseau oder so sponsern.
Ja, verstehe ich auch nicht. Irgendwie. Was hat der noch von der Reichweite? Da war doch ewig nicht bei Twitch.
Ich wollte gerade sagen, so nach so einer langen Zeit.
Ja,
ne. Mach dich nicht lustig drüber, das ist traurig.
Naja, du kriegst da deine Penisbogenreichweite schon wieder zurück bei Twitch. Absolut kein Ding. Und was hast du dir da in Prag noch angeguckt, was man nicht so kennt, wenn das jetzt quasi deine zweite Pragwelle war?
Was man in Prag nicht so kennt. Na, wie gesagt, ich war jetzt viel in Tschechien generell unterwegs.
Na gut, muss ja nicht Prag
auf dem,
sein.
Auf dem Schloss Hlubloka zum Beispiel oder Hlubloka, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie man das ausspricht, Hlubloka. Das ist tatsächlich eins der schönsten Schlösser, die ich je gesehen habe. Ich war jetzt noch nicht im Tal der Loire, okay, zugegeben, aber es ist schöner als Neuschwanstein, muss ich jetzt mal so sagen. Okay. Vielleicht nicht von der Lage her, aber es ist, ist beeindruckend. Mhm. Und die Ausstattung ist tatsächlich noch original. Und es ist opulent und es scheint zumindest sehr vollständig, zumindest auf der Belletage. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Spot gewesen. Und da gibt es ja sehr viele Felsenburgen, sage ich jetzt mal, die sehr mit dem Profil da verwachsen sind. Also so Höhenburgen auf irgendwelchen Vulkankegeln, ehemaligen. Das ist beeindruckend. Also für eine Burgentour lohnt es sich auf jeden Fall. Es gibt allerdings viele Burgen, die dann in der romantischen Zeit wieder neu erbaut wurden. Also da muss man dann auch gucken, dass man sich da nicht verarschen lässt. Naja. Na, die Burg Karlstein oder Karlstein, oder also mit Y wird das ja quasi in Tschechisch geschrieben. Da kann ich zum Beispiel nur von abraten, weil das ist eine Touristenfalle.
Okay.
Die das war damals scheinbar nicht unwichtig, ist aber zuerst von Hussiten und dann zum zweiten Mal von Napoleon geschliffen worden. Und alles, was da steht, ist.
Das soll jetzt nicht klugscheißerisch kommen.
Nein, das war jetzt auch Blödsinn. Ich habe Blödsinn erzählt.
Ich erwähne das auch nur, weil ich da mal zusammengeschissen worden bin.
Nein,
die Vergangenheitsform von dem Verb heißt geschleift.
Oh, geschleift.
Ist geschleift worden, man sagt nicht ist geschliffen worden. Da hat mich mal ein Professor höllisch zur Seite genommen.
Es ist okay, sie ist geschleift worden. Ich habe jetzt auch Blödsinn erzählt, weil es nämlich nicht Napoleon war. Blödsinn. Es war natürlich im 30-jährigen Krieg.
Napoleon da minus sechste war das.
Nee, also alles, was da übrig ist, ist zwischen 1870 und 1950 entstanden.
Ach so, okay. Oh.
Ja, es ist.
Na gut, das hat ja.
Man, für, um alles zu sehen, bezahlt man 80 Euro umgerechnet. Und das, was wir für 10 Euro sehen konnten, lohnt noch nicht mal den Aufstieg zur Burg. Also es ist am schönsten vorbeizufahren und Bilder vom Panorama zu machen und dann sich wieder zu
verpissen. Das ist in Salzburg so mies, ne? Die lassen dich da unten in die Anlagen komplett rein. Du kletterst da den Höllenberg zu der scheiß Burg hoch und dort zahlst du dann deinen Eintritt. Weil du keinen Bock mehr hast, runterzulaufen. Das ist wirklich, wirklich fies gemacht. Aber das sind dann solche, das sind eher solche Disneyland-Burgen, ja.
Also, auch Salzburg finde ich aber in Ordnung.
Nee, nicht Salzburg. Ich meine, was du jetzt gerade erzählt hast.
Ja.
So asiatische Touri-Busladungen und so, die da jetzt natürlich gerade nicht unterwegs sind.
Nee, also du kriegst auch, wenn du in Prag unterwegs bist, will dich auch jede Bustour nach Karlstein.
Verstehe.
Karren.
Ja, aber gut, um das mit Reinhold Messner zu sagen, der hat das ja so über die Alpen gesagt, wenn Sie was besuchen wollen, gehen Sie dahin, da machen Sie wenigstens nichts kaputt mehr. Da ist eh alles schon. Das hat er mal über die Zugspitze gesagt. Also so ähnlich ist das ja auch mit irgendwelchen Kulturgütern. Ist ja schön, wenn irgendwelche Burgen unberührt bleiben, weil so die Hotspots irgendwie fake sind.
Aber ich muss sagen, ich habe ein sehr interessantes Erlebnis gehabt. Ich war auf einem tschechischen Musikfestival.
Ah, wie lief das denn?
Spontan. Wir wollten da eine Burg besichtigen und in Tschechien ist 17 Uhr alles zu.
Okay.
Also du kommst da auf kein kulturelles Wahrzeichen mehr. Also es, Öffnungszeiten in Tschechien sind sowieso mehr oder minder Zufall. Auch und da war dann zufälligerweise am Fuße dieses Hangs ein Musikfestival. Und da gab es mehrere Burgen, ich bin immer noch bei Burgen, mehrere Bands. Und tatsächlich auch eine Metal-Band, die bei Nuclear Blast gesigned ist. Die nennt sich Seven und ist absolut grauenhaft.
Kenn ich, ja.
Die kennst du sogar, ja?
Weil die nicht die Leute persönlich, also ich kenne die jetzt nicht so gut, dass ich nicht dazu stimmen würde, dass die grauenhaft sind.
Es war furchtbar, aber ja. Es war trotzdem gut, weil es war live und wir saßen einfach auf der Wiese direkt gegenüber einer Bühne und es war Musik da und Getränke und tschechisches Bier, das umgerechnet irgendwie ein Euro der halbe Liter gekostet hat und
Ach, es, da strahlt war, er über, er ja, strahlt das, er über das ganze Gesicht, dass er das erzählt. Schön.
Na, vor allen Dingen tschechisches Bier, das ist halt nochmal ein bisschen besser als deutsches Bier, aber das darf man ja keinem sagen.
Ja gut, ja, aber das steht ja außer Zweifel, oder? Ich meine, das sind ja genauso wie tschechisches Eishockey besser ist als deutsches. Das sind einfach keine Vergleichswerte, oder? Die
ich kenne mich mit tschechischem Eishockey nicht aus.
Echt nicht?
Also dass kanadisches Eishockey besser ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber tschechisches...
Also Tschechen haben sogar auch schon Kanada besiegt, das ist eine der, ja? eine der Weltmächte im Eishockey. Ich bin auch mal mit einem, eine geile Story mit einem Trikot von Jaromír Jágr in Kolewitz spazieren gewesen und war mir dessen nicht bewusst. Rücken Nummer 88 hat er. Und da hätte ich fast eine auf die Fresse bekommen.
Krass.
Das ist schon lange her, aber da hatte ich überhaupt nicht geschaltet. Also das hätte man, ich will gerade mal gucken, bei welchem Verein das, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das leider. Aber das war, also das ist so eine Eishockey-Ikone, ist das aus Tschechland. Und Das war knapp, fällt mir nur zu dem Thema ein, scheißegal, aber tschechisches Bier würde ich jetzt spontan als jemand, der keine Ahnung von Bier hat, immer sagen, die Tschechen sind nicht auch Weltmeister im Bier trinken.
Sind sie, tatsächlich.
Ja. Also, von daher...
Ich meine, da ist halt auch nichts billiger als Bier.
Ist es so, ja.
Es ist wirklich so. Also das Bier kostet da nichts. Und ein halber Liter, ein Euro. Und da wir ja während der Corona-Pandemie-Krise jetzt auch quasi gleichzeitig mit dem Einbruch der Kronen im Vergleich zum Euro da eingefallen sind, war alles ja noch billiger für uns.
Ah, okay. Naja.
Also ein Euro sind, während wir da waren, jetzt irgendwie 28 Kronen gewesen. Vorher 23 Kronen. Und ein Bier hat da auf der Veranstaltung halt 25 Kronen oder so gekostet.
Da grinst er wieder.
Naja,
selig.
Naja, und dann schönen Krakauer dazu gegessen, obwohl es ja nicht Polen ist. Also das hieß auch nicht Krakauer, sondern anders. Aber
ja, also Wurst, ganz, so ganz ehrlich, also wenn man so auf tschechischen Festivals und so unterwegs ist und ich bin ja ein Thüringer Junge, ich bin mit Wurst aufgewachsen, ne? Das ist immer noch irgendwie in mir drin, dass es selbst als Veganer sieht das schon geil aus, was die da so braten und kochen.
Ja, und dann also, Langosch und ja, solche Geschichten.
Muss man ehrlich sagen, also rein von der Kulinarik her ist das natürlich ein Traumland für Leute, die es ein bisschen bodenständiger mögen. Ne?
Pass auf, und dann wurde es dann noch lustiger, da war dann so ein Typ, der sah aus wie ein Sportler. Und jeder, wirklich jeder auf dieser Veranstaltung ging hin und machte ein Selfie mit dem. Ich dachte so, wer kann denn das sein? Und vor allen Dingen wirklich vom Alter her zwischen 20, also wirklich so mit 20er Mädels, die sich so richtig so, der ist es, ne? Bis zu End-50er Jung-Omas, sag ich mal, haben sich da alle gefreut, den zu sehen. Und da dachte ich dann wirklich so, wer kann das sein? Und da haben wir zufälligerweise den größten prominenten Tschechiens getroffen.
Ach.
Ja, Václav Neut Bárta nämlich. Kennst du Václav Neut Bárta?
Nee. Was hat er genau?
Der ist Sänger und war beim Eurovision Song Contest.
Aha. Und der singt bei Seven.
Nee, der singt nicht bei Seven. Der singt als Václav Bárta.
Aha.
Und covert quasi alles mögliche querbeet von Nickelback zu whatever als Václav auf Tschechisch.
Krass.
Ja, es ist natürlich nicht der größte prominente Tschechiens, aber es war schon krass, weil ihn einfach jeder kannte.
Ja.
Da. Und wir natürlich nicht, weil wir keine tschechische Covermusik mögen. Und jetzt im Eurovision Song Contest Allgemeinwissen jetzt auch nicht so bewandert sind, aber es war interessant, das mit anzusehen. Und da in so einem Dorf mitten im Nirgendwo in der Nähe von Jungbunzlau jemanden wie Václav Neut Bárta über den Weg zu laufen.
Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Also, okay, da weiß man wieder Bescheid. Also, natürlich, für mich der größte lebende Tscheche war natürlich Karel Gott. Ne?
Ja, wir haben uns überlegt, ob wir ein T-Shirt drucken lassen sollten. Karel Klein und dann Gott ist tot drunter.
Oh. Meinst du? Nee, das hat er nicht verdient. Ich kenne noch Jiří Korn, kenne ich noch. Das sorgt bei Tschechen immer total für Gelächter, wenn man den irgendwie kennt als Deutscher, weil das ist so, weiß ich nicht, der tschechische Dieter Thomas Heck so ungefähr. Aber da war tatsächlich in irgendwelchen DDR-Fernsehsendungen auch öfter mal zu Gast. Da kann ich mich dran erinnern, wenn ich das mit meiner Oma geschaut habe, war das oft so. Aber ansonsten, tschechische Skispringer gibt es noch einen Haufen gute. František Ješt zum Beispiel.
Du bist so sporttechnisch so allgemein interessiert, kann das sein?
Ja, ich bin sehr an Sport interessiert, absolut. Also ich gucke eigentlich fast alles, was ich an Sport so in die Hände bekommen kann. Ja.
Also vor allem für jemanden, der echt keinen Sport macht, so groß.
Ich habe immer viel Sport gemacht. Wieso mache ich nicht viel Sport? Ich gehe ein- oder zweimal die Woche zum Volleyball zum Beispiel, gehe schwimmen oft. Weißt du, wie fett ich wäre, wenn ich keinen Sport machen würde?
Holzhacken?
Ach so, ist ja jetzt Holzhacken, deine neueste. Ja, das ist ja jetzt nicht wirklich Sport. Und natürlich habe ich den elektrischen Spalter da nicht mit auf das Foto gebracht.
Ach so ist das.
Aber, ja, aber du musst ja das Holz auch erstmal reinschleppen. Das war scheiße Buchenholz, ne? Also auch nicht witzig.
Also ich hatte 250 Kilo Buchenholz auf dem Herbstreigen zum Verfeuern.
Das ist nicht witzig, ne? Die Grenzen zum Mittelalter, da schlagen sich die Professoren ja immer noch die Köpfe ein. Also die neueste Meinung ist mittlerweile, dass so eine Einteilung sowieso totaler Quatsch ist. In Rechtsgeschichte, ich habe auch schon original Hexenprozessakten gesehen und da, also jeder, der mir immer irgendwas von der Liebe der Kirche erzählen will, da bringe ich immer das Beispiel. Ne? Also werde ich nie vergessen, das ist von, da habe ich mal eine Akte gehabt von einem, ich glaube, ein 12-jähriges Waisenmädchen war das, ne? Und die wurde als Hexe verbrannt. Und dem Mädchen, die hat halt wirklich in dieser Welt keinen Fürsprecher gehabt. Das war einfach nur ein scheiß Waisenmädchen, wo sich keiner drum gekümmert hat. Und auf der haben sie allen Scheiß abgeliefert, Laden, der dann nun im Dorf passiert ist. Und die war die Schuldige. Und selbst die beschissene Kirche hat ihr da nicht übergeholfen. Ne? Und die haben das Mädchen einfach in, weiß ich, die ist in Todesangst einer grausamsten Tode gestorben, die du sterben kannst, weil sie vorher mit dir noch alles veranstaltet haben. Ne? Und also selbst nach Hunderten von Jahren noch so grausam, wenn du das so liest, dass da jemand so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gott vergessen leben und sterben musste, das, weiß ich nicht, werde ich mich immer dran erinnern, dass ich so eine Akte mal bearbeitet habe. Und also da braucht mir niemand was über die Liebe der Kirche zu erzählen. Ne? Also das sind wirklich beeindruckende Zeugnisse. Aber gebe ich dir recht, dass Hexenverbrennung jetzt nicht so eine Sache der 1340er Jahre groß war. Ne? Das stimmt natürlich. Das waren dann eher so Euphorien, die dann 300 Jahre später stattgefunden haben oder ein paar hundert Jahre später.
Ja. Wie kommt man vom Holzhacken auf... Das ist schon wieder absurd, Mike. Ja, wegen Buchenholz und ich weiß schon. Das ist wie bei Wikipedia. Wenn man drei Seiten lang geht, landet man immer bei Hitler oder so. Ja. Also wie viele Wikipedia-Seiten braucht es, um bei Hitler zu landen?
Ist das so?
Ja, da gibt's glaube ich, sogar ein Spiel. In
Sachsen-Anhalt vielleicht, ja.
Was hat denn das mit Sachsen-Anhalt zu tun? Schließlich ist ja Thüringen, ne? Der Wegbereiter von Hitlers Karriere gewesen.
In Thüringen das war schon lange vor Deutschland braun, ja. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Und ist ja jetzt auch nicht gerade.
Also es hat sich seitdem auch... Also
bekleckert sich auch nicht gerade mit Ruhm jetzt mit den führenden AfD-Persönlichkeiten, muss man ja ehrlich sagen.
Ne? Also. Gibt es da eigentlich mal wieder was Neues? Also man hört momentan ja so wenig wegen Corona und allem drum und dran.
Du, es sind Krisenzeiten, in denen handfeste Lösungen gebraucht werden. Erwartest du da irgendwas von der AfD zu hören? Also ganz im Ernst, diese Scheißpartei, die hat ja nur die große Fresse, wenn man sich an irgendeinen Trend ranhalten dranhalten kann. Ne?
Also das ist interessant, es ist gerade relativ ruhig so aus der Ecke der ganzen Verrückten.
Ja, natürlich, klar. Also da ist es wie in so einem antiken Epos halt geschrieben wird, die Leichtmatrosen verließen das Deck und Männer mit Bärten übernahmen das Ruder, als der Sturm aufzog. Ne?
In welchem Epos stand das denn?
Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich kann sein, dass es Homer ist oder irgend sowas oder vielleicht liege ich auch völlig falsch und das ist was Lateinisches, aber auf jeden Fall gibt es da so eine Passage und da muss ich halt immer dran denken, genauso ist es bei der AfD auch, die haben die große Schnauze, solange man die große Schnauze haben kann irgendwie und jetzt, wo wirkliche Lösungen gefragt sind, ein Problem, Troubleshooting, hört man von dieser Partei gar nichts. Ne? Wenn dann das nächste Mal wieder irgendjemand was falsch gemacht hat, weil er versucht hat, was zu lösen, dann stehen sie wieder da und haben die große Fresse. Ne? Also das ist wirklich.
Es ist erbärmlich, dass den Leuten das nicht auffällt, dass es genau so, dass genau so auf dieser Mechanik der Erfolg von populistischen Parteien beruht.
Ja, aber so ist der Mensch. Eben, ne? Das weiß ich nicht, das war früher halt mit der Mistgabel und der Fackel zur Burg oder zum Hexenverbrennungsplatz und heutzutage ist das, findet das eben so statt. Ne? Klar, also zumindest in Deutschland. Ich kann mir jetzt nur über das deutsche Gemüt ein Urteil erlauben. Ne? Da braucht der
das deutsche. Böhmische Gemüt war bestimmt anders. Die waren bestimmt viel entspannter.
Ach, du bist noch so richtig schön in Böhmen eingebettet, geistlich, oder?
Ich vermisse geistlich. Die Knödel jetzt schon.
Ja?
Hm. Ja,
ja. Ah, das glaubst
du. Ich hab gefressen, sag ich dir, gefressen.
Hast du zugenommen?
Ich hoffe. Ansonsten müsste ich mir jetzt Gedanken machen, ob ich. Also muss ich ja. Also es geht ja gar nicht anders. Hm. Das war aber auch in Ordnung, weil ich war im Urlaub. Ja, ne?
Das war jetzt völlig wertungsfrei. Dein Urlaub seid ihr auch gegönnt. Ich habe neben den ganzen schönen tschechischen Burgen, ich habe nur meine tausendste Wanderung durch die Drachenschlucht an der Wartburg zu bieten. Da war ich jetzt mal wieder unterwegs, ist aber auch immer wieder schön. Ne? Und ist auch keine ganz unbedeutende Burg, sag ich mal. Ne? Muss man schon sagen, wobei.
Ist ja auch eine Disney-Burg eigentlich, jetzt grundlegend, ne? Von der Lage her und wie es aufbereitet und touristisch erschlossen ist.
Ja, das stimmt schon. Also ich fand diesen ich glaube, Eisenach hatte mal eine Zeit lang so einen Werbeslogan, irgendwie die Stadt zur Burg, weil natürlich jeder die Wartburg kennt, aber Eisenach fast kein Schwein.
Hat Eisenach denn sonst irgendwie was zu bieten?
Johann Sebastian Bach, falls du von dem schon mal was gehört hast.
Ist der in Eisenach geboren, ja?
Ich glaube, das Stammhaus seiner Familie ist in Wechmar, in der Nähe, also nicht ganz weit weg von Eisenach. Und ich glaube, er ist tatsächlich in Eisenach geboren, ja. Ich glaube, also zumindest gibt es da ein Bachhaus, ich glaube, das ist sein Geburtshaus, ja. Ja. Und das ist auch ein ziemlich gutes Museum, ja.
Ach, erstaunlich. Das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass es das da gibt, obwohl ich schon in Eisenach war.
Eisenach ist Bachstadt. Na, natürlich, für viele ältere Männer ist das immer noch ganz interessant, die Geschichte der Motorenwerke. Ne? Ist ja Eisenach auch nicht ganz unbedeutend als Standort in Deutschland gewesen. Ja, das gibt es da immer noch. Denn da sind nicht nur die Wartburg-Autos, ne? Da wurde vor dem Krieg natürlich auch EMW produziert, Eisenacher Motorenwerke. Die haben das gleiche Logo wie BMW, Bayerische Motorenwerke, nur es ist rot-weiß statt blau-weiß.
Ach was, wirklich?
Ja.
Ist ja interessant.
Ja, und es ist hochinteressant, ja. Da gibt es schon was zu entdecken in Eisenach. Also ich kann für die Stadt nur eine im Mittelalter zu bleibende Lanze brechen. ja, naja gut, ja, mit dem Hinweis können wir eigentlich auch unsere Hörer mal entlassen. Vielleicht haben die ja noch ein paar Reisetipps für uns per E-Mail.
Da wir ja momentan so ein bisschen hier in Deutschland wieder eingefangen werden und für alle, die sich nicht in Risikogebiete bewegen möchten, ist ja dann die Frage mal, ob wir da vielleicht mal ein Reise in Deutschland Special machen wollen, Mike. Also, dass man sich vielleicht mal so solche ganz speziellen Leckerlis. Ach,
du, du reist ja demnächst auch nach Hamburg, genauso wie ich, oder? Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ja, stimmt, ja, ganz genau. Wir begegnen uns ja tatsächlich endlich mal wieder live und in Farbe. Nur nicht für den Podcast.
Nur nicht für den Podcast, für da muss die Aufnahme jemand anders verkacken, ne?
Sag das nicht, nicht, dass wir da das alles doppelt aufnehmen müssen.
Ja, also bei mir ist echt auf Kante genäht. Ich reite da ein mit dem ICE, dann machen wir das Ding dort im Studio und dann dürfen wir reden, was für ein Ding. Ja, das ist ja kein Geheimnis irgendwie. Und dann fahre ich auch dann gleich wieder heim. Also ich habe da keine Puffer.
Oh, Zeit krass,
nicht.
Okay.
Also es hat leider nicht anders Sinn bei mir.
Ich komme Sonntagabend schon und lass mir ein bisschen Zeit. Und
suche ein böhmisches Restaurant.
Ja, bitte, bitte. Ja. Aber du kriegst in Deutschland ja keine ordentlichen böhmischen Knödel, das kannst du vergessen.
Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Genau wie es kein Bernhard Schwarzbier hier gibt. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber es ist das beste Schwarzbier, das ich jemals getrunken habe.
Okay.
Ja.
Da redest du wirklich mit einem Eunuchen, also ich habe keine Ahnung davon.
Das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Ja. Das ist ja, weißt du, es ist doch meistens so in diesem Podcast, dass mindestens eine Person von dem Thema, das irgendwie aufkommt, keine Ahnung hat. Meistens beide.
Meistens beide und, oder maximal einer eine halbe Ahnung.
Ja, ja, genau. Das zieht sich ja durch wie ein roter Faden.
Aber ich freu mich drauf, dich tatsächlich dann am Montag ist es ja in Hamburg zu sehen. Und vielleicht machen wir da ja auch noch ganz spontan irgendwas anderes nebenbei. Wir können ja den Warm-up bei Twitch übertragen oder so, keine Ahnung.
Da, damit ich weiß, ob ich hier mein Podcast-Mikro mitnehmen muss. Da könnte man ja theoretisch das
damit die Leute umsetzen. Nicht merken, wie verheerend deine Stimme mit einem anderen Mikro klingt.
Ja, ansonsten hört man die ja fast gar nicht, ne?
Ja,
und da sind ja ganz viele Kompressoren drüber gelegt, ne, und dann noch ein bisschen die Tiefen.
Genau, Barry White Plugin noch draufgezogen und dann ist das Fett alles klar.
Okay, dann schreibt uns gerne mal eure Sonderspezial Underground Unbekannten Unknown Best to Travel Tipps in Germany.
Genau.
Hashtag bei zartwiekruffstahl@gmx.de und dann machen wir mal eine Spezialfolge für Inlandstourismus.
Genau, und Spoiler, in Pößneck waren wir beide schon, also der Tipp zählt nicht. Okay, tschüss!
Bis dann, tschüss!